Es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir denken, was hat sich diese Person nur dabei gedacht? Jetzt nicht unbedingt speziell jetzt auf Corona gemünzt, obwohl wir da vielleicht auch immer wieder mal Situationen erleben, wo wir denken, diese eine oder andere Person, was denkt sie sich? Aber es gibt auch sonstige Sachen, wo wir einfach nicht verstehen. Stellen wir mal uns eine Situation vor. Da kauft ein Ehemann für seine Frau einen ganz wunderschönen Blumenstrauß und schenkt ihn ihr. Und gleichzeitig hat er aber schon mit seinem Anwalt die Scheidung besprochen und die Scheidungspapiere sind schon unterwegs. Was haltet ihr davon? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt so Gedanken vorkommen wie, also das ist Heuchelei, Betrug, Unrecht. Wenn wir uns aber ein bisschen selber genauer anschauen, merken wir, wir selber, jeder von uns, ist nicht davor geschützt, in einer ähnlichen Art und Weise zu handeln. Denn oft, gerade in Bezug auf Gott, handeln wir ja nicht genau nach dem gleichen Prinzip. Dass wir auch gegen Gott gegenüber heucheln. Und selbst wenn wir Gott kennen, sind wir davor nicht geschützt. Wenn wir in den Gottesdienst gehen, Gottesdienstbesuche machen, wenn wir etwas für Gott opfern, wenn wir beten, alles das ist keine Garantie, dass wir nicht doch auch, ich nenne es so hart, Heuchler sind. Und das war eigentlich auch schon früher so. Auch das Volk Israel musste dies erfahren. Jesaja berichtet uns davon. Und zwar im ersten Buch, also im ersten Kapitel von Jesaja, in den Versen 10 bis 18. Ich lese diese Verse mal vor. Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer? Spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Wittern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr dar so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt. Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eurer Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernt, Gutes zu tun, trachtet nach dem Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Es ist ein ganz harter Text. Und wir müssen uns vor Augen halten, das Volk Israel hat Gott ganz genau gekannt. Sie kennen ihn, sie wissen, wer Gott ist. Sie haben eine Geschichte mit Gott zusammen erlebt. Sie haben Wunder von ihm erlebt, wie zum Beispiel der Auszug aus Ägypten, wo er sie durchs Meer hindurchgeführt hat und dann in der Wüste vorangegangen ist, wo er ihnen zu essen und zu trinken gegeben hat. Sie haben sogar eine Möglichkeit für Sündenvergebung. den Tag Yom Kippur. Das wurde ja nicht auch von Gott ermöglicht, auch durchs goldene Kalb, wo Gott ihnen eine Möglichkeit gegeben hat, dass ihre Sünden wieder sie vor ihn bringen können und um Verzeihung bitten können. Sie haben noch mehr, sie haben auch die Tora, sie haben das schriftliche Wort von Gott und sie feiern Gottesdienste. Sie feiern Gottesdienste zusammen im Tempel in Jerusalem. Und viele halten auch die Gebote. Wobei wir auch immer wieder in der Bibel lesen können, dass auch immer wieder einige oder viele abgefallen sind von den Geboten, dass sie sie nicht mehr beachtet haben, dass sie irgendwie wieder anderen Götzen angehangen sind. Aber sie versuchen es trotzdem immer wieder mal mehr oder weniger, es einzuhalten. Sie beten. Aber jetzt kommt Gott und urteilt. Er geht mit dem Volk ins Gericht und vergleicht die Führung von den Israeliten und sogar das ganze Volk mit Sodom und Gomorra. Also mit den beiden Städten, die bekannt sind für ihre von Gott Abgewandtheit, für ihre Bosheit Gott gegenüber, wo Gott dann wirklich auch über diese beiden Städte das Urteil sprechen musste und sie vernichtet hat. Und nun bezeichnet er sein auserwähltes Volk als das Volk, wo er gesagt hat, das ist mein Volk. Die bezeichnet er jetzt genau mit Sodom und Gomorra. Und da führt er auf, all eure Opfer, die ihr bringt. Da hatten sie viele Möglichkeiten. Sie hatten da Brandopfer, Schlachtopfer, Räucheropfer, Speisopfer. Da ist eine ganze lange Liste, die im Alten Testament aufgezählt wird. Aber allen diesen Sachen, sagt Gott, hat er keinen Gefallen. Ja, selbst ihre Feste, Jahresfeste, wie zum Beispiel das Passafest oder das Laubhüttenfest oder ähnliche Sachen, sagt Gott, mag er nicht. Er mag nicht mehr, sie sind ihm sogar zu einer Last geworden. Er empfindet daran keine Freude mehr, es ist für ihn keine Freudenfeier. Ja, noch mehr, selbst wenn die Israeliten persönlich vor Gott kommen und ihre Hände zu Gott hinstrecken, verschließt Gott seine Augen vor ihnen. Und selbst beim Gebet hört er nicht mehr auf sie. Wegen dieser riesigen Sündenlast vom Volk. Für Gott ist es so, wie die Situation mit dem Ehemann, dass er vom Volk Blumen geschenkt bekommt und genau weiß, der Scheidungsbrief ist schon in den Herzen unterschrieben. Der Scheidungsbrief ist unterwegs. So harte Worte spricht also Gott. Alles ist ihm ein Gräuel. Alles ist für ihn schlussendlich Heuchelei, Betrug. Eben. All diese Gottesdienste, diese Feiern, das ganze Leben von den Israeliten. Und das, obwohl sie auch immer noch versuchen, sich nach den Gesetzen von Gott zu richten. Und sie versuchen es auch wirklich möglichst genau einzuhalten. Sie sind ganz buchstabengetreu. Sie schauen ganz genau, was die Gesetze sagen und versuchen, die noch besser einzuhalten. Und dass man wirklich versucht, die Gebote von Gott einzuhalten, das ist nicht schlecht, das ist sogar sehr gut. Aber was Gott da anprangert, ist die Herzenshaltung. Was er sagt ist, schaut mal, eure Herzenshaltung, die stimmt nicht. Die Herzen sind abgewandt von Gott. Sie sind vor Gott verschlossen. Und in dieser Gefahr, dass unsere Herzen sich abwenden, in der Gefahr stehen wir auch. Dass sich unsere Herzen verhärten, dass sich vielleicht eine Art Gottesdienst-Trott einstellt. Und dass man denkt, ja gut, Gottesdienst, das ist so, wie es immer sein muss. Und dass dann zum Beispiel im Gottesdienst gar nicht mehr Gott gedient wird, sondern dass das Drumherum um den Gottesdienst viel wichtiger wird. Dass es wichtiger wird, dass man bekannte und geliebte Abläufe hat. Dass die schön bewahrt werden, konserviert werden, eingeschlossen werden. Dass dem eigentlich alles andere unterstellt wird. Auch wenn es vielleicht nicht mehr passt, auch wenn es vielleicht für einen großen Teil nicht mehr gut ist. Oder aber das andere Extrem, dass der Trend nach dem Neuen alles andere überschattet. Dass die eigene Präsentation, dass man gut dasteht, im Vordergrund stehen muss. Dass keine Fehler gemacht werden dürfen. Dass nur das Neueste da sein muss. Egal, ob es für den Ort und für die Leute passt oder nicht. Oder. Da gibt es ganz viele Sachen. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Form halt wichtiger wird als die Lebendigkeit von den Teilnehmern. Und da sind wir eben bei diesem Problem. Weil Gott interessiert sich für uns Menschen. Er interessiert sich für jeden von uns. Er weiß ganz genau, wie es jedem von uns geht. Er kennt uns so genau, dass er sogar weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Was keiner von uns selber zählen kann. Also bei den meisten. Vielleicht wenn einer nur noch ein oder zwei Haare hat, dann geht's, aber sonst geht's nicht. Aber Gott interessiert sich für uns Menschen. Er möchte mit uns zusammen uns durch unser Leben begleiten. Und wenn jetzt da die Lebendigkeit von einem Menschen außer Acht gelassen wird, dann mag das Gott nicht. Er kommt nicht, oder Jesus ist da nicht gekommen, für unsere Programme. Dass er irgendwie, er macht kein Casting und sagt, jetzt schauen wir mal, den besten Gottesdienst auf der Welt. Wer macht das? Ich suche das. Er schaut auch nicht, wer baut das schönste Haus, das schönste Gottesdiensthaus oder und so weiter. Sondern, wenn ihn ein Haus interessiert, dann ist es das Haus, wo wir darin beteiligt sind. Jeder von uns mit seinem Körper. Wir sind Bausteine von Gott. Und dafür, für jeden einzelnen Stein interessiert er sich. Ihm liegen die Menschen am Herzen. Gott interessiert sich für uns, für jeden von uns. Er interessiert sich, wie es dir geht. Er möchte, dass wir beieinander sind, dass wir bei ihm sind, auch in der Zukunft. Eben gerade so an diesem Ewigkeitssonntag, wo wir auf die Ewigkeit denken, ist das so eine schöne Verbindung, wo wir merken, genau das ist das Ziel von Gott, dass wir in der Ewigkeit bei ihm sind, dass er mit uns zusammen ist. Da möchte er uns haben, da möchte er uns dabei haben. Und darum ringt er und kämpft er. So enorm wichtig sind wir Gott. Heute wie auch damals. Und so ist es eben wichtig, auch ob wir, jeder von uns, auch eine Offenheit hat für unsere Mitmenschen. Für die Menschen, also für die Gott sich eben interessiert. Da kommt dann die Frage auf, sehnen wir uns nach Gott? Sehnen wir uns nach seiner Heiligkeit? Es gibt ein altes Lied, wo eigentlich dieses ganze Sehnen nach Gott sehr gut zusammenfasst. Wo zeigt diese Ehrfurcht vor Gott? Ich habe dieses Lied mal einfach den Text mitgebracht. Wir hören es nach der Predigt dann noch richtig. Aber schauen wir uns mal dieses Lied an. Es ist das Lied Gott ist gegenwärtig. In diesem Lied merkt man wirklich das Streben nach Gott. Es heißt da drin, Gott ist gegenwärtig. Also er ist da, er ist jetzt da Er wird in einer Minute da sein, in vielen Jahren, er war schon immer da. Und dann kommt es darum, mit dem nächsten Satz, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten, dass wir uns bewusst sind, wir kommen zu ihm. Wir gehen zu ihm, wir sind bei ihm da. Und wenn wir bei Gott sind, dann sollten wir auch diese Ehrfurcht haben. Vor dem Schöpfer der Welt, vor seiner Macht, vor seiner Heiligkeit, vor seiner Liebe. Denn Gott ist mitten unter uns. Da müssen wir nicht, wie die Juden es eigentlich früher gehabt haben, zum Tempel gehen und sagen, ja, in Jerusalem, da im Tempel drin, da wohnt Gott. Und sonst nirgends. Sondern ist mitten unter uns da. In unseren Herzen sogar. Alles in uns schweigt und sich innigst vor ihm beuge. Wenn man diese Heiligkeit erlebt, die Gott einem schenkt, dann merkt man auch diese tiefe innerliche Ehrfurcht. Denn wer ihn halt eben kennt, Gott kennt und von ihm weiß, wer ihn sogar nennt, der soll da die Augen niederschlagen. Und, das ist das ganz Wichtigste, ihm sich wieder ergeben. Merken, ja Gott, ich kann vor dir nicht bestehen. Du bist es. Du bist so heilig, du bist so mächtig. Wenn ich vor dich trete, müsste ich vergehen. Das ist Ehrfurcht. Eine Ehrfurcht, die die Heiligkeit und die Macht Gottes im Blick hat. Das ist Ehrfurcht, die aus dem Herzen herauskommt, die heraussprudelt. Das ist die Ehrfurcht von jemandem, der Gott kennt und ihn liebt. Und gleichzeitig aber auch um die eigene Schwäche, um die eigene Fehlerhaftigkeit weiß, der genau weiß, ich stehe in der Gefahr, im nächsten Augenblick rauszugehen und gegenüber meinen Mitmenschen irgendwie zu schimpfen. Ich stehe in Gefahr, dass ich im nächsten Augenblick in Versuchung komme. Ich stehe in Gefahr, dass ich es halt eben nicht kann. Das ist jetzt diese Ehrfurcht, die sich aber auch gleichzeitig wundert. Wundert über die riesige Liebe, die Gott uns gegenüber hat. Und diese Ehrfurcht zeigt sich eben mit dem Wissen über das Wirken von Gott. Dass wir halt eben wirklich auch damit rechnen. Gott wirkt. Er kann wirken, er wird wirken, er kann das jederzeit tun. Das ist so etwas, so eine Ehrfurcht, wo mit dem Wirken von Gott rechnet. Und so steht denn auch Gott im Fokus. Er steht im Mittelpunkt. Das hat eben wirklich sein Wille im Zentrum drin steht. Er und sein Wille. Und wenn er und sein Wille im Zentrum steht, dann ist auch ganz automatisch klar, dann stehen auch seine geliebten Menschen mit im Fokus. Die kommen auch mit herein. Weil er sie halt eben, wir alle, ihm am Herzen liegen. Wichtig ist, dass diese Haltung eine Lebenshaltung ist. Nicht etwas, was man an- und ausschaltet, etwas, was man sagen kann, gut, ich gehe da in Gottesdienst rein, schalte umgelegt, jetzt habe ich diese Ehrfurcht. Ich gehe raus und aus. Es ist eine Einstellung, die sich aber nicht nur in unseren Gedanken und unserem Herzen zeigt, sondern sich halt eben auch im Tun auswirken soll. Denn Gott, er wird da in diesem Text ganz konkret. Er sagt, wascht euch, legt Böses ab, lernt Gutes zu tun, suchet nach Recht. Alles Tätigkeitswörter, Anweisungen, was wir tun sollen. Also ist unsere Tat gefragt. Die Frage ist jetzt aber, wie? Das Volk Israel hat ja gebetet. Es hat versucht, die Gebote einzuhalten. Und doch kommt von Gott dann das Gericht. Und ich finde, diesen Text, also dieses Gericht, was da von Jesaja aufgezeigt wird, ist zwar auf der einen Seite ganz hart, vielleicht sogar schon fast unbarmherzig, aber schlussendlich auch ganz tröstlich. Denn Gott, er stellt fest, ja, ihr Menschen, ihr seid schuldig. Wir sind schuldig. Das ist das Urteil. Aber dann, bei der Strafsetzung, sagt er dann plötzlich, wenn eure Sünden blutrot werden, oder eure Sünden blutrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden. Wenn sie so rot sind wie Purpur, sollen sie doch so hell wie Wolle werden. Eine komplett überraschende Straffestsetzung, wo man eigentlich nicht damit rechnet, wo er noch vorher, zwei Worte vorher sagt, komm jetzt rechnen wir mal miteinander. Und dann kommt diese Aussage, eure Sünden sollen vergeben werden. Denn Gott, er weiß ganz genau, was wir können und was nicht. Er weiß, wir sind schuldig. Und wir können diese Schuld nicht von unserer Kraft aus beheben. Wir können nicht hingehen und sagen, gut, diese Liste, arbeite sie ab und dann ist alles erledigt. Und genau aus diesem Grund ist Jesus zu uns gekommen. Er, Jesus, hat für unsere Schuld am Kreuz bezahlt mit seinem Blut. Er, Jesus ist es, der uns umwandelt, der uns eben unsere Sünden vom Blutrot ins Schneeweiß verwandelt. Durch ihn vergibt uns Gott unsere Schuld und lässt sein Gnadenurteil gelten. Wir sind Begnadigte von Gott. Gott nimmt uns zu sich auf, in sein Reich auf und verheißt uns halt eben, und das ist eben diese Hoffnung, die wir uns dran klammern dürfen durch Jesus, dass wir bei ihm sein dürfen in Ewigkeit. Und genau aus diesem Grund, weil uns das verheißen wird, weil Jesus zu uns auf die Welt gekommen ist, sind auch wir mit hineingenommen. Wir sind hineingenommen in einen Veränderungsprozess, in einen Lernprozess. Der Heilige Geist bewegt in uns dazu, dass wir uns immer wie mehr nach Jesus auch richten, dass wir versuchen, ihm immer wie ähnlicher zu werden. Das Schritt für Schritt. Das ist dann nicht so, dass wir auf einen Schlag geändert sind. Wichtig ist, dass wir auf ihn ausgerichtet sind und ihn zum Vorbild haben. Und deswegen sollen wir halt eben lernen, oder sind wir am Lernen, Gutes zu tun, nach Recht zu suchen, aus der Liebe zu Jesus, welche sich in der liebevollen Ehrfurcht Gott gegenüber zeigt. Und diese Liebe beeinflusst unser Leben. Denn wir dürfen wissen, in Zukunft dürfen wir zu unserem Vater im Himmel bei ihm sein, an seinem Tisch. Amen. Und jetzt hören wir auch das Lied, Gott ist gegenwärtig.